Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger. Herzlich willkommen. Auf die israelische Botschaft in Berlin, Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört, war laut Bundesanwaltschaft wohl ein Anschlag geplant. Ein Libyer steht unter Verdacht, wurde gestern Abend auch festgenommen. Mehr über den Fall und Reaktionen darauf gibt's bei uns gleich. Die Festnahme des Verdächtigen hat die ohnehin schon anhaltende Debatte um das Sicherheitspaket der Ampelkoalition weiter angefacht. Wie da der Stand der Dinge ist, hören Sie. Die Linke hat ihren Bundesparteitag beendet. Mit einer neuen Führungsspitze will die Partei aus ihrer Krise herauskommen und den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Welche Signale sie da setzt, berichten wir. Israels Militär greift massiv Ziele im Libanon an. Im Süden wurden nach libanesischen Angaben Orte gesprengt. Das wird Thema sein. Und bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ging es auch um den Krieg gegen die Ukraine. Verliehen wurde der Preis heute an die Journalistin und Historikerin Ann Applebaum. Dazu dann mehr zum Ende der Sendung, bevor wir ausführlich über die Sportereignisse dieses Tages berichten. Die israelische Botschaft in Berlin, die ist gut gesichert, das ist bekannt. Dennoch aber soll ein mutmaßlicher Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat einen, wie es heißt, öffentlichkeitswirksamen Anschlag geplant haben. Der aus Libyen stammende Verdächtige, der ist gestern Abend in Bernau bei Berlin festgenommen worden. Er sollte noch heute Abend einem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der dann über die Untersuchungshaft auch entscheidet. Dietrich Karl-Meurer hat Reaktionen auf die Sache gesammelt. Er schildert auch, was über den Fall bislang bekannt ist.
Die israelische Botschaft in Berlin. Zusätzlich zum stabilen hohen Zaun gibt es Absperrgitter, patrouillierende Polizisten rund um die Uhr und jede Menge Überwachungskameras. Wie wichtig diese Maßnahmen sind, wurde jetzt deutlich. Ein 28-jähriger Libyer, Omar A., soll einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag auf die Vertretung geplant haben. Die Antiterroreinheit GSG 9 hat den abgelehnten Asylbewerber in seiner Unterkunft in Bernau bei Berlin festgenommen. Ines Peterson, die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, erläutert.
Nach unseren Erkenntnissen ist er Anhänger des sogenannten Islamischen Staates und hatte spätestens seit Oktober 2024 geplant, einen Schusswaffenanschlag auf die israelische Botschaft in Berlin zu begehen. Und zur Planung dieses Vorhabens stand er bereits mit einem Mitglied des IS in Kontakt.
In einem Chat soll er sich mit ihm darüber ausgetauscht haben. Die Ermittler müssen nun prüfen, wie konkret und wie weit fortgeschritten die Pläne waren. Bei Durchsuchungen der Unterkunft des Mannes und einer weiteren Wohnung in St. Augustin bei Bonn soll keine Waffe gefunden worden sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobt, die Sicherheitsbehörden hätten frühzeitig gehandelt. Die SPD-Politikerin betont, der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen sei in Deutschland, so wörtlich, lebenswichtig und habe höchste Bedeutung. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP warnt vor einer sehr ernsten Terrorgefahr. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Alexander Throm, sagt, der Vorfall zeige, wie gefährdet jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sind.
Deswegen werden auch die jüdischen Einrichtungen alle entsprechend geschützt und bewacht, weil wir uns dieses Risikos bewusst sind. Und selbstverständlich haben wir eine latent erhöhte Terrorgefahr.
Auch Dirk Wiese, der stellvertretende Chef der SPD-Fraktion, verweist auf die Gefährdungslage.
Erneut wird am heutigen Tage wieder einmal deutlich, wie latent hoch die Gefahr ist, sowohl durch Ableger der Hamas als auch der Hisbollah, aber auch des IS.
Wiese nimmt die aktuelle Festnahme zum Anlass, um die Union zu kritisieren. Die hatte am Freitag im Bundesrat den Teil des Sicherheitspakets abgelehnt, der den Sicherheitsbehörden zusätzliche Befugnisse geben sollte.
Ich hoffe sehr, dass CDU/CSU hier jetzt nochmal in sich gehen und nochmal dringend darüber nachdenken, dass diese Blockade mehr Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörde das absolut falsche Signal am Freitag im Bundesrat gewesen ist.
Alexander Throm von der CDU weist die Kritik zurück. Er nennt die Pläne der Ampelparteien, die die Union abgelehnt hat, wirkungslos. Und erklärt,
wir wollen als Union dieses Sicherheitspaket jetzt wirklich zu einer wirksamen Maßnahme machen. Wir müssen die ganzen Hürden, die die Ampel jetzt eingebaut hat, bei der Gesichtserkennung herausnehmen und darüber hinaus, was mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht noch wichtiger, endlich die Vorratsdatenspeicherung, wie es sie der EuGH erlaubt, einführen.
Der Beschuldigte, Omar A., wurde unterdessen mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht. Dort sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.
Ja, und wie die Nachrichtenagentur dpa inzwischen erfahren haben will, wurde gegen den Verdächtigen auch Haftbefehl erlassen. Die dpa beruft sich da auf eine Sprecherin des Generalbundesanwalts. Dietrich Karl-Meurer berichtete also über die Reaktionen auf die mutmaßlichen Anschlagspläne. Angefacht von der Festnahme wird also auch verstärkt über das vorgestern im Bundestag beschlossene Sicherheitspaket der Ampelregierung diskutiert. In Teilen war es vom Bundesrat abgelehnt worden. Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio greift diese Debatte auch noch einmal auf. Forderungen nach Nachbesserungen beim Sicherheitspaket gab es ja auch über diese Debatte nach der Festnahme hinaus schon vorher und über weitere Teile auch über das gesamte Wochenende hinweg.
Am Rande seines Türkei-Besuches zeigt der Kanzler Härte in der Migrationspolitik. Auch bei seinem Treffen mit Präsident Erdogan geht es um Abschiebungen, auch um solche in die Türkei. Olaf Scholz kündigt grundsätzlich an, dass er in großem Stil abschieben möchte, so wie er es vor etwa einem Jahr in einem Interview angekündigt hatte. Insbesondere dann, wenn es sich um Menschen handelt, die in Deutschland straffällig geworden sind.
Das war richtig, dass wir einen Rückführungsflug organisiert haben nach Afghanistan und wir suchen auch Wege, wie wir das im Hinblick auf Syrien hinkriegen können. Straftäter müssen zurückgeführt werden. Das ist für die deutsche Gesellschaft nicht aushaltbar, dass jemand ein Schutzrecht in Anspruch nimmt und dann kriminell wird in der Gesellschaft, die ihm Schutz gewährt.
Der Union allerdings reichen Abschiebungen bei weitem nicht aus. CDU-Chef Friedrich Merz drängt weiterhin auf Zurückweisungen an den Grenzen. Im Bundesrat stoppten unionsgeführte Länder am Freitag Teile des Sicherheitspaketes der Ampel. Zustimmungspflichtig waren allerdings nur Maßnahmen zur Terrorbekämpfung, etwa der biometrische Abgleich von Stimmen und Gesichtern im Internet durch die Ermittler der Polizei. Wenn darüber nun im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag nachverhandelt wird, hat das Schließen der Grenzen damit nur wenig zu tun. Christdemokrat Boris Rhein kündigt in der Bild am Sonntag allerdings an, dass er auch das zum Thema machen will. Auch Zurückweisungen an den Grenzen müssen kommen, meint der hessische Ministerpräsident. Im Vermittlungsausschuss kann die Bundesregierung zeigen, dass sie es ernst meint mit der Sicherheit in Deutschland. Auch Friedrich Merz hatte schon Tage vor der Abstimmung im Bundesrat durchblicken lassen, dass die Union alle Möglichkeiten nutzen würde, das Sicherheitspaket zunächst zu blockieren.
Weil offensichtlich die Grünen schon wieder einmal große Teile dessen, was das Bundeskabinett beschlossen hat, relativiert haben, abgeschwächt haben. Und eines fehlt völlig, nämlich die Zurückweisungen an den Grenzen.
Die Grünen hatten darauf gedrängt, dass die Streichung von Sozialleistungen für ausreisepflichtige Asylbewerber nur dann zulässig sein dürfe, wenn eine Rücknahme durch einen anderen Staat zweifelsfrei gesichert sei. Die FDP wiederum hatte durchgesetzt, dass der biometrische Datenabgleich mit Blick auf Ermittlungen gegen islamistische Straftäter nur nach strengen Vorgaben und unter richterlicher Anordnung erfolgen darf. Zudem wehrten sich die Liberalen gegen eine umfassende Vorratsdatenspeicherung. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel will das zum Thema der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss machen. Vorratsdatenspeicherung und biometrische Fahndung sind das Mindeste. Alles, was dahinter zurückbleibt, ist für uns nicht zustimmungsfähig, betont der Christdemokrat. Ähnlich gegenüber Bild am Sonntag auch CSU-Chef Markus Söder. Aus den Anschlägen von Mannheim und Solingen sind nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen worden. In Berlin sind wieder einmal die eigenen Ankündigungen schleichend verwässert worden, beklagt der bayerische Ministerpräsident.
Ich halte das für unverantwortlich, um es sehr klar zu sagen.
Hatte sein niedersächsischer Kollege Stefan Weil vorgestern unterstrichen. Der Sozialdemokrat hält der Union vor, eine schnelle Gewaltprävention zu verhindern, weil erweiterte Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz nun erst einmal nicht in Kraft treten können.
Wie will man das eigentlich Bürgerinnen und Bürgern vermitteln? Und meine größte Sorge ist die, dass der Eindruck Eindruck entsteht. Es wird zwar viel geredet, aber wenig getan.
Seine Parteifreundin, Innenministerin Nancy Faeser, verweist da auf das Messerverbot. Das soll zwar schnell in Kraft treten. Wer auf Volksfesten in Verbotszonen oder in Bus und Bahn große Messer mit sich führt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro rechnen. Zumindest für die Bundespolizei allerdings, die unter anderem an den Grenzen zuständig ist, dürften anlasslose Kontrollen durch das Veto der Union erst einmal kaum möglich sein.
Der Beitrag von Frank Kappelan aus unserem Hauptstadtstudio. Nicht nur, dass die Partei Die Linke bei mehreren Landtagswahlen heftige Schläge hinnehmen musste, auch auf Bundesebene steht sie in Umfragen nicht gut da, hängt unter der 5%-Hürde fest. Nun will die Partei mit einem neuen Führungsduo aus dieser Krise herauskommen. An diesem Wochenende wurden Jan van Aken und Ines Schwertner auf dem Bundesparteitag in Halle an der Saale mit jeweils großer Mehrheit als Parteivorsitzende gewählt. Der Parteitag ist nun zu Ende und unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt Niklas Ottersbach. Der hat beobachtet, wie die beiden Neuen an der Spitze versucht haben, unter den Delegierten Aufbruchsstimmung zu vermitteln.
Der Überlebenskampf der Linken beginnt an der Haustür. So will es das neue Führungsduo Ines Schwertner und Jan van Aken. Das Ziel: 100.000 Menschen bis Februar besuchen. Eine Art Vorwahlkampf zur Bundestagswahl im kommenden Jahr, sagt Jan van Aken.
Wir gehen in den nächsten Monaten in unsere Nachbarschaften, in die Kieze, in die Häuserblocks und fragen einfach mal unsere Nachbarn, was sich in diesem Land dringend ändern muss. Und unser Versprechen als Partei und als neue Vorsitzende ist: Was den Menschen unter den Nägeln brennt, das werden wir anpacken. Während alle anderen reden, hören wir zu.
Jan van Aken, 63 Jahre alt, der Hamburger, kommt aus der Friedensbewegung, war UN-Waffeninspekteur und Kampagnenmacher bei Greenpeace. Neben ihm in der neuen linken Spitze Ines Schwertner, 35 Jahre alt. Die Journalistin ist erst seit vergangenem Jahr Mitglied der Linken, im Osten geboren, im Westen aufgewachsen. Ihre Aufgabe, den Osten thematisch bespielen. Während van Aken nicht für den Bundestag kandidiert, will Ines Schwertner das Direktmandat in Berlin-Lichtenberg holen.
Alle diese Hochburgen, die wir haben, liegen im Osten und wir müssen sie verteidigen, weil das auch ein Herzstück unserer Partei ist.
In Halle galt es für Schwertner und van Aken, einige Klippen zu umschiffen. Zum einen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, ein Wunsch der Mitglieder, allerdings kein konsensfähiger. Das neue Führungsduo hat das Thema auf die lange Bank geschoben. Nicht zu umgehen war der Nahostkonflikt. Für Zündstoff sorgte ein Antrag, der Die Linke dazu aufforderte, das Geschehen in Gaza als Völkermord zu bezeichnen. Van Aken und Schwertner haben ein Kompromisspapier vorgelegt, ohne den Genozidbegriff, dafür ein Verweis auf den Internationalen Gerichtshof, der auf die Gefahr eines Genozids hinweist. Die Essenz des hallischen Kompromisses in Sachen Nahost: Waffenstillstand sofort, wir betrauern die Opfer beider Seiten, die palästinensischen Toten genauso wie die Opfer des Hamas-Terrors. Ein Formelkompromiss und ein Drahtseilakt. Jan van Aken.
Wenn jemand aus Solidarität mit Palästina demonstriert, ist er kein Antisemit. Das lassen wir nicht zu. Aber genauso lassen wir es nicht zu, dass unsere Genossinnen von einem Lautsprecherwagen als Beteiligte an einer Repression bezeichnet werden und bedroht werden. Niemals, nie. Wir stehen zusammen. In alle Richtungen.
Immer wieder Thema in Halle: die Abspaltung des BSW. Eine unumgängliche Trennung, so Ex-Linken-Parteichefin Wissler. Und inzwischen wächst Die Linke wieder. Es sind vor allem junge Leute, die in Die Linke eintreten. Für Gesprächsstoff sorgt dann allerdings ein Urgestein der Partei. Gregor Gysi verkündet in Halle, er würde zusammen mit Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow bei einem Glas Wein die Rettung der Partei diskutieren.
Und wenn wir zu einem positiven Ergebnis kommen, dann starten wir die Aktion Silberlocke. Und das heißt, dass diese drei alten Herren und Genossen und Kerle dann in vollem Umfang in den Wahlkampf eingreifen. Jeder von ihnen versucht, ein Direktmandat zu erreichen, und die 5%-Hürde muss überschritten werden.
Die Linke in Halle, ein neues Führungsduo, das für ihren Überlebenskampf nun auf das Altherrentrio Bartsch, Ramelow, Gysi im Bundestagswahlkampf hofft.
Die Linke also will raus aus der Krise. Niklas Ottersbach über den zu Ende gegangenen Bundesparteitag. Israels Armee greift weiter Ziele im Gazastreifen und auch im Libanon an. Nach Angaben von Verteidigungsminister Galant verstärkt Israel dabei nicht zuletzt die Angriffe gegen Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon. Galant bei einem Truppenbesuch im Norden Israels heute wörtlich: Wir sind nicht nur dabei, den Feind zu besiegen, sondern wir zerstören ihn in allen Dörfern entlang der Grenze. Martin Durm mit Informationen über die Angriffe auf die Ziele im Libanon.
Seit gestern Nachmittag bombardieren die israelischen Streitkräfte die südlichen Vororte Beiruts. Es sind die schwersten Luftangriffe seit über einer Woche. Gestern waren es 12, heute Morgen schon 5. Und noch immer wehen Rauchschwaden über Dahir. Beiruts schiitischer Stadtdistrikt ist eine Hochburg der Hisbollah, aus der inzwischen die meisten Zivilisten geflohen sind. Vor allem die Viertel Hare Tareik und Burj el Barashne wurden diesmal getroffen. Zwei Bomben detonierten in der Nähe des internationalen Flughafens, der aber immer noch in Betrieb ist. Ein israelischer Armeesprecher erklärte heute Morgen, man habe unterirdische Waffendepots der Hisbollah attackiert und dabei auch deren Experten für drahtlose Kommunikation getötet. Gestern Nachmittag starben zwei Männer beim gezielten Beschuss ihres Autos auf einer Schnellstraße nördlich von Beirut. Einer von ihnen war angeblich der Stellvertreter des Drohnenkommandeurs der Hisbollah. Es ist nicht klar, ob es zwischen den heftigen Luftschlägen auf Beirut und dem Angriff auf das Wohnhaus des israelischen Regierungschefs Netanyahu in Caesarea einen Zusammenhang gibt. Gestern wurde dort eine anfliegende Kampfdrohne aus dem Libanon abgefangen. Netanyahu hat daraufhin dem Iran und der Hisbollah Vergeltung angedroht.
Massive Angriffe auf Ziele im Libanon, Martin Durm berichtete. Noch bis 21 Uhr sind die Wahllokale in der Republik Moldau geöffnet. Das künftige Staatsoberhaupt soll da gewählt werden. Als Favoritin gilt die amtierende Präsidentin Sandu, die einen pro-westlichen Kurs fährt. Erste Teilergebnisse werden nicht vor 10 Uhr heute Abend erwartet. Björn Blaschke berichtet über die Stimmung in dem Land an diesem Wahltag.
Unter den Ersten, die am Morgen in ein Wahllokal in Moldaus Hauptstadt Chișinău gehen, ist Emilia Pascholska. Wir wollen Teil der zivilisierten Welt werden, in der wir Straßen, Schulen, eine gute Gesundheitsversorgung und überhaupt alles haben können, was es in der EU gibt. Ich fahre einmal im Jahr dahin. So wie die Menschen in der EU leben, das müssen wir auch schaffen. Wir müssen die Gelegenheit ergreifen. Wir dürfen sie nicht verpassen. Ich bin stolz auf unsere Präsidentin und wünsche ihr heute den Wahlsieg. Präsidentin Maia Sandu stellt sich zur Wiederwahl. Mit ihr konkurrieren 10 weitere Kandidatinnen und Kandidaten. Aber Maia Sandu ist, laut Umfragen, Favoritin. Sie will das Land in die Europäische Union führen. Ob die Mehrheit der Menschen den Weg mitgehen will, das entscheiden die Wahlberechtigten heute auch. Denn Maia Sandu hat für heute ein Referendum angesetzt über eine Verfassungsänderung. Sandu will festschreiben lassen, dass eine EU-Mitgliedschaft Moldaus Staatsziel ist. Ich bin sehr glücklich und stolz auf das, was jetzt passiert. Denn wir stehen an einem Scheideweg, an dem wir Entscheidungen treffen können und nicht jemand anderes für uns. Und es tut mir leid, dass wir so viele ungebildete Menschen haben, die nur an Geld und an sich selbst denken und nicht an ihre Enkel, ihre Kinder. Sie denken nur an das Heute. Und diese Menschen sollten vor der heutigen Präsidentschaftswahl und dem Referendum eingefangen werden. Wie? Das zeigte sich vor 3 Tagen in einer Lagerhalle in Moldaus Hauptstadt Chișinău. Polizist Sergio präsentiert dem ARD-Team tonnenweise beschlagnahmtes Material. Poster, illegale Wahlwerbung, Zeitungen mit Fake News, Druckplatten. Alles Material, das Stimmung machen sollte gegen eine EU-Mitgliedschaft Moldaus. Obendrein sind offenbar Millionen Euro geflossen an Menschen, die heute gegen eine EU-Mitgliedschaft stimmen sollen. Viorel Ciernauțianu, Generaldirektor der Polizei des Landes, meint, dahinter stecken EU-feindliche Kräfte in Russland.
Am 3. Oktober haben wir Dokumente beschlagnahmt, aus denen hervorgeht, dass in der Republik Moldau mehr als 130.000 Bürger Geld erhalten haben. Und die sollten auch auf Verwandte Einfluss nehmen. Damit sprechen wir bereits von gut 260.000 Bürgern, die potenzielle Ziele von Korruption der Russischen Föderation sind in Moskau. 130.000 gesicherte Fälle, mindestens. Das, so der Chefpolizist von Moldau, seien 10% der Wahlberechtigten im Land oder eben mehr. Eine hohe Zahl. Dazu kommt, dass es in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau Menschen gibt, die jenseits von Bestechung und Fake News Moskau treu sind. Daher sind ein Jahr zu einer zweiten Amtszeit von Maia Sandu und ein Jahr zur EU keine ausgemachte Sache. Zumal ein Drittel der Wahlberechtigten bei dem Referendum abstimmen muss, damit das Ergebnis gültig ist. Dann allerdings reichen 51% Ja-Stimmen, um eine EU-Mitgliedschaft zum Staatsziel zu erklären.
Die Menschen in Moldau bestimmen heute ihr Staatsoberhaupt und parallel dazu auch, ob die Verfassung zugunsten eines EU-Beitritts geändert werden soll. Björn Blaschke berichtete aus Chișinău und dort. In der Republik Moldau ist der Ausgang der Wahl also noch offen. In Indonesien hat nun 8 Monate nach der Präsidentschaftswahl der frühere General Prabowo Subianto das Amt des Staatschefs angetreten. Jennifer Johnston sagt uns mehr über diesen umstrittenen Regierungschef.
In seiner Antrittsrede verspricht der neue Präsident Prabowo Subianto, die Wirtschaft und das Militär zu stärken. Mehr Wohnraum für Ärmere und kostenloses Mittagessen für Schulkinder. Der neue Präsident Prabowo hat eine dunkle Vergangenheit. Dem Ex-General werden während der indonesischen Militärdiktatur Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, wie die Entführung und Folter von Demokratieaktivisten. Angeklagt wurde er dafür nie. Politische Beobachter erwarten, dass Prabowo einen stärkeren Fokus auf Außenpolitik legen wird als sein Vorgänger. In den vergangenen 6 Monaten hat er als designierter Regierungschef bereits rund 20 Länder bereist. Im Sommer traf Prabowo Russlands Präsidenten Wladimir Putin und betonte die gute Zusammenarbeit. Auch mit China und den USA will Prabowo die Beziehungen weiter stärken. In Bezug auf Europa hingegen zeigte er sich kritisch und erklärte, Indonesien brauche die EU nicht, nachdem diese ein Verbot für Palmölimporte verhängt hatte. Mit mehr als 270 Millionen Einwohnern ist der G20-Staat Indonesien die drittgrößte Demokratie und die größte Volkswirtschaft Südostasiens.
Und hat einen neuen Präsidenten. Der Beitrag war das von Jennifer Johnston. Die Frankfurter Buchmesse, die ist zu Ende und mit dem Abschluss ist auch der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wieder vergeben worden. Die amerikanisch-polnische Journalistin und Historikerin Anne Applebaum ist damit ausgezeichnet worden. Simone Thielmann hat der Dankesrede der Preisträgerin zugehört, darin ein Plädoyer, die Ukraine auch weiterhin mit Waffen zu unterstützen.
Pazifismus bereitet Autokraten den Weg. Mit dieser Mahnung wandte sich Anne Applebaum in ihrer Dankesrede für den Friedenspreis direkt an die deutsche Öffentlichkeit.
Die Verleihung des Friedenspreises ist vielleicht ein guter Moment, um darauf hinzuweisen, dass der Ruf nach Frieden nicht immer ein moralisches Argument ist. Es ist auch ein guter Moment, um zu betonen, dass die Lektion der deutschen Geschichte nicht sein kann, dass die Deutschen Pazifisten sein müssen.
Applebaum, 1964 in Washington geboren, Historikerin und Journalistin, gilt als profunde Kennerin sowjetischer und postkommunistischer Herrschaftssysteme. Sie hat zahlreiche eindringliche Bücher darüber geschrieben. In der Frankfurter Paulskirche zog sie Parallelen zwischen den Machtmechanismen der Sowjetunion und denen im heutigen Russland. Für Anne Applebaum geschah 2014 der Sündenfall im Umgang mit dem russischen Machthunger. Damals besetzten Truppen völkerrechtswidrig die Krim. Europa, aber auch die Vereinigten Staaten hätten diese Annexion nicht einfach hinnehmen dürfen.
Die Entscheidung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland auch nach der Besetzung der Krim auszubauen, leistete Korruption und Zynismus Vorschub.
Unterstützung für diese Analyse bekam Anne Applebaum von Irina Scherbakowa, Gründerin der inzwischen verbotenen russischen Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie hielt die Laudatio auf die Friedenspreisträgerin.
Anne Applebaum hat in all ihren Veröffentlichungen und Reden versucht, nicht nur die Menschen davon zu überzeugen, dass der Westen bereit sein muss, sich zu verteidigen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn solche Stimme im Westen mehr Gehör gefunden hätten, wäre es möglich gewesen, Putin viel früher zu stoppen. Davon bin ich überzeugt.
Die Entscheidung, Anne Applebaum, die die Lieferung von Waffen an die Ukraine ausdrücklich befürwortet, einen Friedenspreis zu verleihen, hat im Vorfeld zu Diskussionen geführt. Sie dürften nach ihrer kämpferischen Rede anhalten. Das Publikum vor der Paulskirche aber begrüßte mehrheitlich die Wahl der Preisträgerin.
Ich finde die super. Die wird uns Deutschen einen Spiegel vor die Nase halten.
Ich finde sie einfach eine ganz wichtige Stimme, an der man sich reiben kann.
Nicht gut. Aber es ist nett, dass sie den weiten Weg aus Washington hergemacht hat.
Ich glaube, die Preisträgerin beschäftigt sich mit wesentlichen Fragen unserer Zeit.
Gerade jetzt eben vor dem Hintergrund der politischen Situation Russland-Ukraine ist es eine klare und eindeutige Botschaft, gerade so einen Preis an Anne Applebaum zu verleihen.
Stimmen zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, der in diesem Jahr an Anne Applebaum geht. Simone Thielmann über die Preisträgerin. 18.34 Uhr ist es. Wir kommen zu unseren Sportberichten. Und Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion, der steht neben mir hier im Studio.
Und er beginnt mit einer überraschenden Goldmedaille für das deutsche Team. Damit ist die Bahnrad-Weltmeisterschaft im dänischen Ballerup gerade eben zu Ende gegangen. Die Ergebnisse dieses letzten Tages hat Matthew Genischön.
Obwohl kaum eingespielt, war dieser WM-Titel überraschend souverän. Bereits nach der Hälfte der insgesamt 50 Kilometer und 20 Zwischensprints lag das deutsche Madison-Duo um Roger Kluge und Tim Teutenberg auf Titelkurs. Normalerweise startet der 38 Jahre alte Kluge im Madison-Wettbewerb mit seinem Teamkollegen Theo Reinhardt. Nachdem Reinhardt bei den Olympischen Spielen in Paris aber gestürzt war, musste Kluge umdisponieren und seine Wahl fiel auf den erst 22-jährigen und damit 16 Jahre jüngeren Tim Teutenberg. Mit Erfolg. Für Kluge ist es nach 2018 und 2019 bereits der dritte WM-Titel in dieser Disziplin. Für Teutenberg ist es der allererste WM-Titel überhaupt. Der Bund Deutscher Radfahrer hat damit den Medaillensatz in Dänemark vollgemacht. Gold im Madison, Silber in der Mannschaftsverfolgung der Frauen und Bronze in der Mannschaftsverfolgung der Männer.
Bei der Tischtennis-Europameisterschaft in Linz hat Benedikt Duda zum Abschluss Silber im Herren-Einzel gewonnen. Nach einem Erfolg im Halbfinale über Teamkollege Dimitri Ovtcharov unterlag er soeben im Endspiel dem Franzosen Alexis Lebrun klar mit 0:4. Nina Mittelham hat Bronze im Damen-Einzel für sich verbuchen können. Sie unterlag im Halbfinale der neuen Europameisterin Sofia Polchanova aus Österreich. Wir kommen in die Fußball-Bundesliga. Dort hat Union Berlin heute den Platz im oberen Tabellendrittel gefestigt durch einen 2:0 Auswärtssieg bei den immer noch sieglosen Kielern. Holger Gerska.
Letztlich hat mit Union Berlin die deutlich reifere, die routiniertere Mannschaft verdient gewonnen. Zwar hatte der Aufsteiger eine richtig starke Phase am Beginn der zweiten Halbzeit mit einigen Chancen und ganz am Ende auch noch eine große Möglichkeit von Steven Skripski. Aber letztlich fehlte den Kielern im eigenen Strafraum wieder mal die nötige Cleverness vom gegnerischen Kasten. Und Union hatte mit Frederik Rönno einen sehr starken Torhüter. Die Berliner dominierten das Spiel nicht durchweg, nutzten aber ihre Chancen durch die beiden jüngsten Spieler auf dem Platz. In der 18. Minute köpfte Aljoscha Kemmlein eine Flanke von Tom Roth ins Netz. Der ehemalige Kieler traf dann kurz vor Schluss selbst nach einer Ecke von Laszlo Benesch.
Und im Abendspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen steht es zur Halbzeit 1:1 unentschieden. Wir kommen in die zweite Liga. Der Hamburger Sportverein, der im siebten Anlauf endlich wieder zurück will und aufsteigen will in die Bundesliga, ist zurück zumindest auf Relegationsrang 3. Lars Pegelow hat das 3:1 heute gegen Magdeburg gesehen.
Eine Halbzeit lang hat der HSV hervorragend gespielt und eine Halbzeit lang bravourös gekämpft. So kam der 3:1 Erfolg über den 1. FC Magdeburg zustande, der die Hamburger in der Tabelle auf Platz 3 nach vorn bringt. Ohne den verletzten Torjäger Robert Latzel übernahmen andere seine Aufgaben. Schon in der 5. Minute per Kopf das 1:0 durch Ransford Königsdörfer. Der HSV anschließend dynamisch und offensiv. Marco Richter traf den Pfosten und Noah Katterbach gelang kurz vor der Pause mit einem beherzten Solo das 2:0. In der Nachspielzeit dann sogar noch Treffer Nummer 3 durch Davy Selke. In Durchgang 2 ein anderes Bild vor 57.000 Fans im ausverkauften Volksparkstadion. Nach einer Notbremse und roter Karte von HSV-Kapitän Sebastian Schonlau spielten die Hamburger in Unterzahl weiter, aber den Gästen gelang nur noch das Tor zum 3:1 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Martijn Kaas.
Vor dem HSV in der Tabelle rangiert noch Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und der Karlsruher SC heute mit einem 1:0 Auswärtssieg in Ulm. Und dann gab es noch das Franken-Derby. Nur wenige Kilometer trennen ja Greuther Fürth und den 1. FC Nürnberg. Der Klub hat das aber am Ende heute klar für sich entschieden. Oliver Tubenauer über einen 4:0 Auswärtssieg.
Ein souveräner 1. FC Nürnberg gewinnt dieses 273. Franken-Derby im Fürther Ronhof mit 4:0. Fürth hatte gar nichts entgegenzusetzen. Schon in der 13. Minute erster Treffer, Traumtor von Emreli. zum 1:0 mit einem Linksschuss ins linke Eck. 5 Minuten später war Stefanos Tsimas, der auf 2:0 erhöhen konnte. Und Tsimas dann mit seinem zweiten Treffer am heutigen Tag und seinem 4. Saisontreffer brachte in der 34. Minute den Ball zum 3. Mal im Fürther Tor unter. Da war die Partie eigentlich schon gelaufen. Fürth hat sich zwar in der zweiten Halbzeit etwas gefangen, etwas Zählbares sprang nicht dabei heraus. In der 88. Minute war es dann der eingewechselte Lukas Schleimer, der hier den 4:0 Endstand besorgen konnte.
In der Bundesliga bei den Frauen gewinnt Wolfsburg 2:0 in Essen und Freiburg schlägt Leipzig mit 4:1. Jetzt im Abendspiel trifft Leverkusen noch auf den FC Bayern. Und wir kommen zum Schluss noch zum Handball. Nordduell in der Bundesliga und ein überraschender Sieger. Hannover-Burgdorf bezwingt die SG Flensburg-Handewitt. Burkhard Tillner.
In einem wahren Handball-Krimi hat die TSV Hannover-Burgdorf das bessere Ende für sich auf der Habenseite. 31:30 gewinnen sie die Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt, die über weite Strecken führte in dieser Begegnung. Aber Hannover-Burgdorf konnte immer wieder erst im ersten Abschnitt ausgleichen und dann im zweiten Abschnitt auch immer wieder selbst in Führung gehen. Und dann waren sie am Ende im Finish die glücklichere Mannschaft beim 31:30 Erfolg über Flensburg-Handewitt.
Und das alles erzählen wir Ihnen ausführlich noch einmal in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Dann ab 19:10 gibt es hier Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe, meinem Kollegen aus der Sportredaktion. Danke bis hierhin. Und damit gehen die Informationen am Abend an diesem Sonntagabend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.